Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir über 18. Geburtstage sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Solveig von Be Mama Earth Hypnobirthing. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hi Oliver.
Worüber ich mit dir heute sprechen wollte, war, dass mich der 18. Geburtstag unseres älteren Kindes irgendwie so von hinten links nochmal ganz anders erwischt hat, als ich es eigentlich gedacht habe, und wollte mal hören, ob das für dich, als dein Kind 18 wurde, auch besonders war oder ob das nur so ein Tag wie so ein Geburtstag war, wie jeder andere auch.
Ja, das ist echt lustig, dass wir diese Gemeinsamkeit haben, dass wir beide dieses Jahr das erste Kind sozusagen in die Volljährigkeit begleitet haben. Leicht zeitlich versetzt, aber trotzdem im selben Jahr. Und für uns war der 18. Geburtstag auch ein sehr besonderer Tag und bewegender Tag. Und ich glaube, für unser dann 18 gewordenes Kind auch. Und gleichzeitig ist, wenn ich jetzt sozusagen auf dieses Jahr so ein bisschen zurückblicke, in diesem Jahr so viel Krasses passiert, dass dieser Geburtstag selber als Tag für mich gar nicht so dominant heraussteht zwischen Führerschein, Abiball, ne? Also diesen ganzen Sachen, die eben um diesen 18. herum dann auch bei uns so passiert sind. Das ist ja nicht bei jedem Kind gleich, je nachdem G8, G9, andere Schulform, Ausbildung, was auch immer, ne? Aber bei uns war das tatsächlich so, dass das alles so gefühlt gleichzeitig kam und ich wirklich teilweise so das Gefühl hatte, von allen Seiten quasi so gespiegelt zu bekommen, dein Kind ist jetzt groß, ne? Und das war schon sehr emotional.
Bei uns hat sich da, glaube ich, nicht so viel geballt, aber mich hat es einfach so überrascht, weil ich dachte eigentlich, okay, das ist ein Geburtstag, bei uns sind Geburtstage wichtig, die feiern wir gerne und natürlich feiern wir diesen und ja, klar, 18, hey, hey, aber es steht gerade keine Wahl an, es steht gerade kein Schulabschluss an, so viel ist ja eigentlich erstmal nicht anders, das Kind geht noch zur Schule, also in your face ändert sich nicht sofort was. Aber als der Tag dann immer näher kam, merkte ich so, nee, da geht jetzt doch irgendwie was zu Ende. Das heißt, ich habe mich von der Formalie emotional überraschen lassen. Und das war das Komische. Ja. Also ich verstehe ja zum Beispiel, dass man als Eltern emotional reagiert, wenn dein Kind zieht aus. Mhm. Oh mein Gott, mein Kind zieht aus, ja. Oder sowas. Aber in dem Fall war es ja einfach nur, ja, okay, klack, sagte der Kalender und das Kind war einfach so ein bisschen älter, so streng genommen erstmal. Es ändert sich jetzt hier zu Hause, weißt du, es gibt nicht mehr oder weniger Rechte oder
Das Kind behält sein Zimmer, alles ist so ein bisschen gleich, ja.
Alles ist irgendwie same, so. Und besonders war für mich dann der Moment, wir haben ihm ein Fotoalbum geschenkt und zwar Teil 1 dieses Fotoalbums kriegt er zum 10. Geburtstag, die Hälfte war noch frei und dann haben wir also ein paar halbe Nächte lang das hochgeklebt quasi bis zum 18. Und das hat mich total von hinten links erwischt. Also das war so der, da war ich wirklich, das hat mich so gerührt, weil ich so gemerkt habe, bin ich jetzt bald der Typ, der wartet, dass das Kind mal netterweise anruft. Mhm. Also das war so für mich so dieser Shift von diese elterliche, selbstverständliche Kindernähe wird sich bald verändern zu so einem, hey, komm doch mal wieder vorbei, wäre voll schön. Wollen wir nicht mal telefonieren? Hä? Weißt du? Und da war ich so, ja, der, ich bin halt der Dude mit dem Fotoalbum und das Kind denkt sich so, aha, Fotoalbum, danke, danke. So.
Und wie hat er reagiert auf das Fotoalbum?
Er hat sich voll gefreut. Also noch funktioniert es mit so Wertschätzungsgeschichten, aber trotzdem, das war so mein Bild. Ich bin der, der die Fotoalben klebt und du gehst raus in die Welt. Das war irgendwie, das war schräg.
Ja. Ja, ich glaube, ne, also wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die noch deutlich jüngere Kinder haben, für die der 18. Geburtstag noch so total weit weg ist. Und gerade wenn man so ganz kleine Kinder noch begleitet oder ein ganz kleines Kind noch begleitet, ist ja dieser Gedanke an erwachsene Kinder oft noch so total fern und abstrakt und das fühlt sich nach unendlich weit entfernter Zukunft an. Manchmal auch ein bisschen nach einem Sehnsuchtsort im Sinne von irgendwann werde ich mal wieder über mich und meinen Alltag stärker bestimmen können, ne, wenn man in dieser Autonomiephasenzeit so drin hängt. Und gleichzeitig aber auch nach was bisschen Bedrohlichem, weil man sich ja auch gerade, wenn man so kleine Kinder hat, oft noch gar nicht vorstellen kann, dass die einen irgendwann mal nicht mehr so brauchen werden, dass sie nicht so körperlich präsent sein werden, dass sie nicht die ganze Zeit auf dem Schoß sitzen oder sich anschmiegen wollen oder so. Und ich hatte immer so die Vorstellung, irgendwie über die Jahre rückt dann diese Volljährigkeit näher und wenn die dann kommt, ist man so voll vorbereitet darauf, weißt du? Also das, dann hat man ja so viel Zeit mit seinem Kind verbracht und das, was du so ein bisschen beschreibst, als es hat mich von hinten links erwischt, das war halt bei uns schon auch ein bisschen so ein Moment von, das ging jetzt im Rückblick alles ganz schön schnell. Ne? Also wir hatten eben nicht das Gefühl, wir hatten jetzt viele, viele Jahre, wo wir uns sozusagen auf diesen Moment des Erwachsenwerdens emotional vorbereiten konnten, obwohl wir das objektiv natürlich hatten und unser Kind immer selbstständiger und erwachsener wurde. Aber es war dann doch auf einmal so eine überraschende Zäsur und man wird natürlich auch mit dem eigenen Älterwerden konfrontiert, so, ne? In dem Sinne, dass ich selbst mich gar nicht so viel älter oder so viel anders fühle als zu dem Zeitpunkt, als dieses Kind in unser Leben kam. Das fühlt sich für mich in meiner Erinnerung, wenn ich mich an die ersten Tage nach der Geburt erinnere, nicht so, weißt du, unendlich weit weg an, sondern das war immer noch ich und ich weiß noch, wie das war und dass da jetzt diese Spanne dazwischen liegt von fast zwei Jahrzehnten, dass zwingt uns natürlich auch als Eltern dazu, uns wirklich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass auch wir, ne, fast 20 Jahre Eltern geworden sind in dieser Zeit, wie wir uns verändert haben, dass wir nicht mehr diese junge Generation sind, die jetzt gerade diese ersten Kinder so in die Welt begleitet, sondern dass tatsächlich jetzt die Babys von damals jetzt rausgehen in die Welt und ihre eigenen Erfahrungen machen und so an dieser Stelle im Leben stehen, wo ganz viele Dinge zum ersten Mal losgehen und zum ersten Mal starten. Und wir sind eher die zugucken, hinterher winken, manchmal auch ein bisschen vielleicht besorgt sind und uns auch schon natürlich fragen, welche Bedeutung, welche Rolle spiele ich jetzt noch in deinem Leben, wo sozusagen die Erziehungsarbeit, wenn man das so nennen will, auch formal einfach abgeschlossen ist, weißt du? Und es gibt da so einen Moment, da mussten mein Mann und ich beide so ein bisschen drüber schmunzeln, der war eigentlich total profan. Unsere Kinder haben alle eigene Konten, wo dann, wenn sie Geschenke von den Großeltern kriegen oder so, das Geld halt so drauf geht. Und aus organisatorischen Gründen haben wir die praktisch beim Online-Banking so alle untereinander. Also unsere eigenen Konten und dann die Konten der Kinder. Und mein Mann verwaltet das dann so. Und das war den Kindern auch immer recht. Und am 18. Geburtstag war auf einmal das Konto von unserem ältesten Kind einfach verschwunden. Das war halt einfach nicht mehr da. Und wir waren so, what? Wo ist das denn hin? Und dann so, ja klar, wir haben nicht mehr das Recht, ne, ohne ein explizites schriftliches Einverständnis unseres erwachsenen Kindes irgendeinen Einblick auf sein Konto oder seine Geldbewegung zu nehmen. Das muss es jetzt selber machen. Wir müssen erstmal bei der Bank anrufen und fragen, wie unser Kind seinen eigenen Online-Banking-Zugang bekommen kann. Und das war nochmal so ein Moment von, ja stimmt, diese Rechte, an die man so gewohnt ist, dass man für sein Kind Dinge verwaltet und entscheidet und Versicherungen und so ein Kladderadatsch einfach automatisch so handelt, das ist jetzt vorbei. Dieses Kind ist volljährig und wenn wir wollen, dass, also wenn auch dieses Kind will, dass wir uns weiter um bestimmte Dinge kümmern, dann muss es das aktiv, muss es aktiv sein Einverständnis dazu geben. Das ist kein Automatismus mehr.
Genau. Unser Kind hat zwei solche Konten. Die eine Bank hat extra nochmal bei meiner Frau angerufen und hat gesagt, sie wissen schon, dass in wenigen Wochen ihr Kind über dieses Geld verfügen kann. Wenn müssten sie jetzt noch sich selbst eine Vollmacht einrichten? Ah, ja. Also gab noch so Tipps,
wie man da noch räumen. So, ne?
Und die DKB schrieb, herzlichen Glückwunsch, du wirst bald 18, ist der Sekt schon kaltgestellt? Wo ich auch dachte so, es ist ja auch irgendwie so ein Bild aus den 90ern, weißt du, so dieses Sekt kaltgestellt. Weiß ich auch nicht, ob ich das in der Kommunikation so machen würde. Aber so alle so ein bisschen unbeholfen. Aber ja, genau, das stimmt. Ja. Und wir mussten das hier auch so ein bisschen üben. Es kam dann so ein Zettel von der Schule, da stand dann unterschreiben, Erziehungsberechtigter. Hä, Papa, kannst du schnell unterschreiben? Und ich so, du, ich bin das nicht mehr. Ja. Also ich ich möchte dich schon darauf hinweisen, dass du das jetzt, glaube ich, selber unterschreiben musst.
Das hat unser Kind sehr gefeiert, das erste Mal bei Erziehungsberechtigte selbst unterschreiben zu dürfen, sozusagen, bei so einem Schulzettel.
Ja, voll. Und das, ich fand es sehr schön, wie du das vorhin gesagt hast, dieses, es ist ja eigentlich was Lineares, also das, man kann da zugucken und man wächst immer weiter, aber so fühlt sich das, das ist dann trotzdem so ein totaler Schub. Und ich weiß auch nicht, woher so diese, woher von mir, bei mir diese Melancholie kam, weißt du, so Gedanken wie, ah, haben wir jetzt das oder das haben wir jetzt leider nicht gemacht oder das haben wir halt auch verkackt. Also du hast halt jetzt die Erlebnisse mit uns als Eltern gemacht, die du halt gemacht hast. Ja. Mhm. Wir schrieben ihm dann in seine Geburtstagskarte, tut uns leid, aber du warst halt auch unser Testkind. Also das war halt, halt auch so. Ja, aber ich weiß, so ist es ja. Also der erstgeborenes Kind hat halt auch immer so ein paar andere Hypotheken, die es von zu Hause kriegt vielleicht. Ja.
Ich musste an einen Text denken von Jesper Juhl, den ich gelesen habe, als meine Kinder noch total klein waren. Da hat er diesen berühmten Satz aufgeschrieben und so ein bisschen erklärt, dass er davon ausgeht, dass man Kinder nur erziehen kann in dem Sinne, bis sie 12 Jahre alt sind und dass man danach einfach vertrauen muss, dass die ersten Jahre sozusagen ein gutes Fundament gelegt haben. Und in diesem Text führte er dann so aus, ich gebe das jetzt aus dem Gedächtnis wieder, ich weiß es nicht mehr wörtlich, dass er sagte, die Zeit zwischen 12 und 18 ist dann sozusagen die Zeit, wo wir noch sozusagen sehen, wie unsere Erziehung sich ausgewirkt hat und wie unsere Kinder sich so entwickeln und wo wir noch sozusagen begleiten dürfen. Und dann sind unsere Kinder volljährig und gehen in ihr eigenes Leben. Und da sagte er dann sinngemäß so, und das Einzige, was uns da noch trägt, ist die Beziehung, die bis dahin entstanden ist. Ne? Also es gibt keine formalen Verbindlichkeiten mehr. Es gibt keine, weil ich es dir sage, Geschichten mehr, sondern was uns verbindet in dem Moment, wo unsere Kinder erwachsen sind, ist die Beziehung, die bis dahin gewachsen ist. Und er hat sehr stark damals für mich so diese Perspektive geweitet, zu sagen, klar können wir unsere Kinder, wenn sie klein sind und total von uns abhängig sind, zu fast allem bringen und zu fast allem auch zwingen. Wir haben ja eine unglaubliche Macht als Erwachsene in der Familie, aber langfristig haben wir über unsere Kinder überhaupt keine Macht, sondern das Einzige, was wir haben, ist Beziehung. Und die Frage, ob unsere Kinder nach 18 Jahren in unserer Versorgung sozusagen von sich heraus das Bedürfnis spüren, mit uns weiter in dieser Beziehung sein zu wollen und diese Beziehung weiter mit uns ausgestalten zu wollen, auf Basis dessen, was sie da erlebt haben. Und ich weiß noch, dass ich das krass fand, zu lesen mit wirklich zwei Kleinkindern damals und dachte, wow, das war mir irgendwie in dieser Deutlichkeit, obwohl es ja so logisch ist, gar nicht bewusst, dass letztlich diese ersten Jahre und wir mit unseren Kindern da umgehen, dann entscheiden, wie für die Jahrzehnte darauf unsere Kinder eben auf uns, unsere Beziehung zueinander blicken und dass das dann auch darüber entscheidet, ne, wie und in welcher Form sie mit uns Zeit verbringen wollen oder eben auch nicht. Ich habe das teilweise ein bisschen als bedrohlich empfunden, weil ich auch dachte, das klingt nach was, an dem man voll scheitern kann. Und gleichzeitig merke ich jetzt mit unserem ja trotzdem noch jungen Kind, ne, aber eben volljährigen Kind, dass das sowas von stimmt, dass sozusagen alles, was man in den ersten 18 Jahren so miteinander erlebt und gemacht hat, im Guten wie im Schwierigen, jetzt einfach prägt, wie dieser junge, erwachsene Mensch sich teilweise abgrenzt und teilweise noch Nähe sucht und sozusagen in dieser Beziehung navigiert. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich finde es nicht leicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist schon aktuell eine meiner quasi, ja doch, eine meiner Sorgen ist, was ist, wenn der keinen Bock mehr hat auf uns, dann wäre man ja auch zum Teil selber dafür verantwortlich. Ne? Also sozusagen, dass die Beziehung, die wir geprägt haben, ja maßgeblich von mir, von uns Eltern geprägt wurde, oder meine Beziehung zum Kind von mir natürlich zunächst geprägt wurde, dann verändert sich das. Also das ist schon eine Ansage. Ja. Mhm. Ich habe übrigens mal Jesper Juhl live gesehen in Stuttgart. Beels hatte den, glaube ich, eingeladen. Und dann, ich weiß nicht mehr, was der Vortrag war, alles vergessen. Und danach gab es so eine Fragerunde und dann kam so eine Frau. Und, du kennst das ja von deinen Veranstaltungen, ne, dass man dann ans Mikrofon darf und darf man endlich eine Frage stellen. So war das mit Jesper Juhl. Eine Frau stand auf und sagte, ja, alles schön und gut, aber lalala. Und dann war die Story so ungefähr, Sohn kommt betrunken nach Hause, was soll ich tun? Also Kind kommt sturzbesoffen durch die Tür, was soll ich tun? Juhl hörte sich das alles so an und sagte, stellen Sie ihm einen Eimer hin. So ungefähr, and do nothing else. Ich weiß nicht, in welcher Sprache der gesprochen hat. Ja, aber so, also so die Message war einfach, da ist schon alles, was du machen kannst, ist eigentlich einen Eimer hinstellen und damit irgendwie, klar, da sein und so, blalalala, dich kümmern, aber jeden Vortrag, den du jetzt oder morgen halten wirst zum Thema, wie siehst du denn aus oder was ist denn hier los, den solltest du dir echt sparen.
Ja.
Und die ging so ab, also oder setzte sich wieder hin oder so. Das war wirklich so auch so, oh, saurer Drops zu lutschen.
Ja.
Es stimmt so, das ist so trotzdem einfach schwer manchmal.
Ich finde das sehr berührend, was du sagst. Auch diese Angst in gewisser Weise, dass das eigene Kind sich möglicherweise an der einen oder anderen Stelle sozusagen von einem abkehren könnte, dass man vielleicht auch nicht gut genug gewesen sein könnte in bestimmten Dingen für dieses Kind, als dass es als erwachsener Mensch noch so viel Lust hätte, sich mit einem abzugeben. Ich glaube, dass ganz viele Eltern in Varianten diese Ängste auch kennen, dass das auch gerade so an dieser Schwelle zur Volljährigkeit oder kurz danach ein Thema ist, was viele beschäftigt, weil man natürlich auch gerade so aus der Pubertät mit ihren ganzen Stürmen und Konflikten und Wehen herauskommt. Je nachdem, wie die so gelaufen ist, kann das ja schon sich auch teilweise sehr disruptiv angefühlt haben. Oder man denkt, bisher ist der große Sturm noch ausgeblieben, aber das heißt ja nichts, kann ja alles noch kommen. Ich habe mich, als ich für mein Buch In guten Händen recherchiert habe, relativ intensiv auch mit diesem Thema befasst. Also was passiert familiendynamisch in Familien, wo es zum Beispiel zu Kontaktabbrüchen kommt oder zu sehr, sehr stark eingeschränktem Kontakt, wo sich erwachsene Kinder von ihren Eltern abwenden. Und das waren Recherchen, die für mich sehr wichtig waren, weil ich auch weiß, dass von den Menschen, die meine Bücher lesen oder meine Arbeit in irgendeiner Weise in ihr Familienleben lassen, es nicht wenige gibt, die tatsächlich auch einen Bruch mit ihrer Herkunftsfamilie oder mit Teilen ihrer Herkunftsfamilie vollzogen haben und es mir einfach wichtig war, diesen Aspekt auch mit zu beleuchten und nicht einfach davon auszugehen, dass in allen Familien da alles eitel Sonnenschein ist. Und ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Recherche, weil ich tatsächlich dachte, was mache ich, wenn ich rauskriege, dass man gar nichts tun kann und einfach das eine Sache von quasi Würfelglück ist, ob das eigene Kind mit einem später noch in Verbindung sein will oder nicht. Und habe dann aber doch erfahren und da viel gelesen drüber, dass Kontaktabbrüche für erwachsene Kinder mit zum Schwersten gehören, was erwachsene Kinder tun können. Also die Eltern-Kind-Bindung auch. Unsichere und teilweise dysfunktionale Eltern-Kind-Bindung sind unglaublich stark. Das ist nichts, was Eltern, was Kinder einfach mal so aus Jux und Dollerei abbrechen. Und dem gehen oft sehr, sehr viele Versuche von Kommunikation, Austausch, voraus. Und der Unterschied zwischen Familien, die sozusagen sich zusammenraufen können, auch wenn vielleicht manche Aspekte schwierig bleiben, und Familien, wo es wirklich irgendwann zu dieser großen Entfremdung kommt, liegt wirklich in den allermeisten Fällen auf der Seite der Eltern. Und zwar bei der ganz grundsätzlichen Frage, können Eltern die Verantwortung für ihr eigenes Verhalten übernehmen, auch wenn sie manche Dinge vielleicht anders in Erinnerung haben, als ihr Kind es ihnen schildert. Also sind Eltern in der Lage, ihrem Kind zu glauben, wenn es ihnen sagt, ich habe das so und so erlebt, mir ging es damit nicht gut. Können Eltern dann sagen, das ist total wichtig, dass du uns das sagst, vielen Dank, das ist eine wertvolle Rückmeldung, das tut uns total leid, wir haben das in dem Moment nicht so gemeint, nicht gewusst, nicht verstanden, nicht besser gekonnt, was auch immer. Aber die Verantwortung bleibt bei den Eltern. Oder werden Eltern sozusagen defensiv und sagen, du lügst, das ist alles nie passiert.
Stimmt alles nicht.
Das bildest du dir ein, du bist übersensibel, du warst immer schon anstrengend. Dein Bruder bezeugt das Gegenteil. Ja? Also an uns kann es nicht gelegen haben, du hattest die perfekte Kindheit. Hier ist ein Beweis dafür, was auch immer. Das heißt letztlich wenn man so ein bisschen die Forschung zusammenfassen will, die natürlich komplexer ist, als ich das jetzt hier mal so eben wiedergeben kann, geht es um Verantwortungsübernahme und Selbstreflexionsfähigkeit als Eltern. Es geht darum, ob ich auch noch 10 Jahre oder 20 Jahre, nachdem irgendwas passiert ist, an das ich mich vielleicht gar nicht erinnere, anerkennen kann, dass das für diesen jungen Menschen wichtig war, dass das diese Person immer noch beschäftigt, dass da immer noch eine Verantwortung bei mir liegt, oder ob ich dann anfange, patzig, abwertend, unfreundlich zu werden. Und das hat mich in gewisser Weise beruhigt, weil ich so dachte, bei allen Fehlern, die wir sicherlich auch als Eltern gemacht haben, bei allen Dingen, wo ich gerne in der Zeit zurückreisen würde und Dinge anders machen, Ich glaube, das kann ich. Ich glaube, dass ich jemand bin, der zuhören und im Zweifelsfall Verantwortung übernehmen kann, weil das nicht meinem Wesen entspricht, zu sagen, bleib mir weg mit dem Scheiß. So, weißt du, was ich meine? Und wenn ich dich und deine Frau erlebe und kenne, dann denke ich, das könnt ihr auch. Ihr könnt zuhören, ihr könnt anerkennen, dass es auch unterschiedliche Perspektiven auf ein und dieselbe Situation gibt, dass es in Anführungszeichen unterschiedliche Wahrheiten gibt in einer Beziehung. Und ich glaube, dass das wirklich der Dreh- und Angelpunkt ist, sozusagen, davon, dass man mit erwachsenen Kindern in Verbindung bleibt, wenn auch vielleicht nicht immer exakt in der Verbindung, die man sich wünschen würde, ne? Weil die Verbindung vielleicht konflikthafter ist oder distanzierter ist, als man sich das an der einen oder anderen Stelle wünscht. Aber also mich hat das damals beruhigt, dass es in gewisser Weise etwas gibt, was Eltern erwachsener Kinder tun können, um mit ihren Kindern nah und verbunden zu bleiben. Aber ich glaube, ein großes Missverständnis, das gesellschaftlich oft herrscht, ist, dass Eltern teilweise auch denken, mit 18 ist quasi die Erziehung und damit auch die Beziehungsarbeit sozusagen abgeschlossen. Und ab jetzt lehnt man sich zurück und wartet auf den Besuch. Und das funktioniert halt oft nicht. Die erwachsenen Kinder haben doch oft immer wieder in verschiedenen Phasen ihres Lebens noch Klärungsbedarf. Und das kann eben auch sein, dass das ist zu einem Zeitpunkt, wo man selber denkt, im Ernst? Ja, aber vielleicht hat gerade euer Kind sein erstes Kind bekommen und guckt dann nochmal anders auf bestimmte Situationen als mit 18 direkt.
Ja. Ich finde einfach dieser Wechsel in den Beziehungen, das ist einfach ein ganz spannendes Thema. Also ich fürchte jetzt persönlich gesprochen nicht unbedingt so einen Kontaktabbruch, aber einfach dieses, wenn uns der Alltag oder wenn ich nicht genau weiß, was bei dir eigentlich los ist und so, also wie dieses Loslösen hat halt auch eine gewisse, ich will nicht sagen Brüchigkeit, aber einfach das lockert halt auch erstmal, glaube ich, so ein bisschen manche Beziehungen auf. Naja.
Na klar. Nee, und es ist ja so, dass für unsere Kinder wir in den ersten Jahren so ein bisschen das Ein und Alles sind, der Mittelpunkt ihrer Welt. Wir sind wie Götter für kleine Kinder. Und dass dann bei jungen Erwachsenen die Peer Group, ja, die Gleichaltrigen, den zentralen Stellenwert in ihrem Leben einnehmen. Und es ist so, dass zum Beispiel auch, wenn junge Erwachsene in eine Paarbeziehung eintreten, ne, zum ersten Mal oder auch in eine Folgebeziehung oder so, dann verschiebt sich natürlich auch ihr Fokus einfach erstmal nochmal total stark. Dinge, die sie vielleicht vorher zuallererst mit uns besprochen hätten, die besprechen sie dann zuallererst oft mit ihrer Partnerperson. Und das ist ja auch wichtig für die Selbstfindung. Es ist auch wichtig dafür, dass man sich abgrenzt, für die Individuation, wie man das in der Psychologie nennt. Aber natürlich kann sich das auch schmerzvoll anfühlen, zu merken, unser Platz im Familiengefüge verändert sich. Wir rutschen da irgendwie in eine andere Rolle und in eine andere Reihe hinein.
Genau, also ich meinte auch vorhin, weil du das sagtest so schön mit dem Früher, was waren wir die Könige so ungefähr, ist echt eine Rolle, die ich nicht brauche. Oder so. Also ich traue dem allen
nicht hinterher. Willst du nicht dauerhaft ein Gott sein?
Ich fand es so lustig, das zu sehen, dass halt auch einfach für das Kind die Eltern so ein Stück weit demystifiziert werden. Mhm. Also so ein, ach so, so läuft es bei euch. Also der neulich kriegten wir da so unsere Beziehungsdynamiken erklärt, ja. Also bei euch ist das ja immer so und so, dass du dann immer so und so und Mama dann immer so und so. Und dachte ich so, ey, wow, Moment, ja. Also so, aber eigentlich total geil. Also ich finde das schon
total cool. auch wenn junger Erwachsener sich das traut, zu sagen, ich hab euer System voll gecheckt. Ich erkläre euch das
ja,
mal.
Ja, so, genau. Ich habe euer System gecheckt und ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, es geht mir gar nicht darum, dass ich dann das als einzige Verlusterfahrung empfinde, sondern einfach halt, das ist unbekanntes Terrain. Das ist irgendwie ganz, ganz schön. Ja. Und ich frage mich schon, was mich wirklich, welche Perspektive mir halt einfach fehlt, ist, wenn das Kind zum Beispiel mit 15, 16 eine Ausbildung anfängt, an einem anderen Ort pendelt, also wenn du viel früher sozusagen, als es jetzt hier in unserem Falle ist, sich der Lebensmittelpunkt verändert, einfach andere Leute, sowas wie Chefs oder Ausbildungsleiter oder wie auch immer, ins Leben des Kindes treten.
Ja, ja.
Das ist einfach eine Perspektive, die ich nicht habe. Und das fände ich mal, also das fände ich total spannend, da mal mehr darüber zu hören, wie das eigentlich ist. Ja.
Ja. Ja, also da habe ich auch gerade so dran gedacht. Ich kenne auch einige Familien, wo sich Eltern getrennt haben, wo dann gerade so in dieser Umbruchszeit junge Erwachsene sozusagen ihren Lebensmittelpunkt nochmal verschoben haben, ne? Also sozusagen von der Mutter zum Vater gezogen sind oder so, wo dann teilweise wirklich diese Zäsur nochmal einen ganz anderen Charakter bekommt, als wenn man sagt, ne, hier, das ist eher auf so einer emotional gesellschaftlichen Ebene so ein Shift mit diesem 18-Werden. Was ich eben gemerkt habe und was ich natürlich auch schön fand, das hast du vorhin auch schon so in einem Nebensatz gesagt, im Sinne von, es gibt jetzt nicht auf einmal völlig neue Regeln oder so. Für junge Erwachsene früherer Generationen war ja auch oft das Volljährigwerden der Befreiungsschlag schlechthin. Also dieses, man war jahrelang wirklich gedeckelt und auch in gewisser Weise unterdrückt und hatte sich an einem sehr strengen Regelkorsett zu orientieren. Und dann gab es so diesen Punkt, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Ja? Und wir begleiten unsere Kinder heute anders. Unsere Kinder haben über die Jahre nach und nach immer mehr Freiheiten bekommen. Ne? Auch bevor sie volljährig waren, es gab ganz viele Entscheidungen, die auf Augenhöhe getroffen wurden und gemeinsamen Diskussionen. Und wir hatten mit unserem ältesten Kind, kurz bevor es 18 wurde, dann so eine lustige Situation, wo dieses Kind so fast verzweifelt so ein bisschen sagte, man soll doch am 18. Geburtstag was machen, was man vorher noch nie machen konnte oder durfte, aber mir fällt gar nichts ein. Also so, womit soll ich denn jetzt zelebrieren, dass ich jetzt machen kann, was ich will, wenn ich eigentlich, weißt du, ohnehin schon seit Jahren in ganz vieler Hinsicht machen kann, was ich will und die Sachen, die ich jetzt theoretisch machen könnte, gar nicht machen will. Also ich habe jetzt gar keine Lust mehr, Zigaretten kaufen zu gehen oder sowas. Und das war irgendwie so ein witziger Moment, also wirklich dieser fast komischen Verzweiflung so. Ja, ihr habt mir immer so viel Freiheiten gelassen, woran soll ich denn jetzt merken, dass ich volljährig bin, bitteschön. So, das war ganz lustig. Und genau, also was dann tatsächlich so eine Zäsur war bei uns, war dann tatsächlich der Führerschein. Das war dann kurz nach dem 18. Geburtstag, weil das einfach, ne, nochmal eine Form von Freiheit, Unabhängigkeit, sich erwachsen fühlen mit sich gebracht hat, die wirklich spürbar war. So. Und auch da habe ich aber gemerkt, wie sich einfach auch bestimmte Dinge so verändert haben. Also als ich in diesem Alter war, war das in vielen Familien noch sehr üblich, dass das Familienauto, ja, das Auto der Eltern war und dass dann frisch volljährige junge Menschen um Erlaubnis fragen mussten, ob sie das auch mal nutzen dürfen und da dann oft ein großes Zinnober dran hing. Und bei uns war dann diese große Selbstverständlichkeit zu sagen, jetzt sind mittlerweile hier also 3 Personen in diesem Haushalt, die Auto fahren können, dann teilen wir uns dieses Auto jetzt zu dritt. Also wir müssen uns natürlich absprechen, wer das wann braucht, aber es ist jetzt einfach unser Auto, so wie auch unser Haus ist und nicht das Haus, das wir Eltern großzügigerweise zur Verfügung stellen. Und da habe ich aber dann auch gemerkt, wie das dann ungewohnt war, dann mein Kind, das gerade noch so klein war, dann eben zu erleben in diesem, ne, ich fahre noch mal eben schnell da und dahin, ich bin morgen zurück, so. Ja, ich hole noch mal kurz der ab und dessen Bus ist gestrandet. Ich habe gedacht, ich rette den mal kurz und auf einmal war die ganze Zeit dieses Auto unterwegs und eben auch in dieser Selbstverständlichkeit und ich habe so gemerkt, wie ich innerlich so diese 2 Stimmen hatte, diese eine Stimme, die sagte, wie cool ist das denn? Mein großes Kind rettet mal eben mit Klassenkameraden, dem der Bus weggefahren ist und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen noch dieses, du kannst doch jetzt nicht einfach mein Auto nehmen hier.
Ja, 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 ja. Weißt voll du? Schön. Mhm. Das ist genau diese Dualität, die ich vorhin immer versucht habe zu beschreiben. Ja. So dieses einerseits, wie super ist das denn? Wie toll bist du geworden? Geh dein Leben, dreh dich nicht um, scheiß drauf. Und gleichzeitig so, aber halt mal, ich war doch auch mal ganz wichtig. Ja, voll schön. Und sag mal, dein 18., wie denkst du an den zurück?
Oh, ich kann mich gar nicht mehr so wahnsinnig gut erinnern an meinen 18. Geburtstag. Also mein 18.
Muss
Geburtstag.
Muss ja rauschend gewesen sein.
Ist doch schon eine Weile her. Mein 18. Geburtstag war sehr brav, in dem Sinne, dass ich ja so ein Teenager war. Ich habe ja keinen Alkohol getrunken, ich habe keine Zigaretten geraucht. Ich war so total angepasst, was das angeht. Und insofern weiß ich noch, dass mein 18. Geburtstag sich jetzt auch nicht so signifikant unterschieden von meinem 17. oder 16. Geburtstag. Ich erinnere mich doch, dass meine Eltern sozusagen das Wohnzimmer uns überlassen haben und so in einem anderen Raum sich aufgehalten haben, dass ich diesen Platz hatte, dass da ein paar Freunde da waren. Ich erinnere mich, dass meine Freunde das Jugendschutzgesetz zerrissen haben an diesem Abend. Das war so ein symbolischer Akt im Sinne von, das gilt jetzt nicht mehr für dich. Und dass ich gleichzeitig, und das weiß ich wirklich noch, so ein bisschen überfordert und beschämt war, dass ich dann so rituell zum 18. Geburtstag so ein Päckchen bekommen habe von einer Freundin, wo irgendwie ein Fläschchen Schnaps, ein paar Zigaretten und Kondome drin waren. Im Sinne von, hier, have fun, erwachsen sein. Und ich nur so dachte, oh Gott, ich will mit dem allen nichts zu tun haben. Das ist mir alles total gruselig und fühlt sich total überfordernd an. Und ich hätte lieber ein schönes Buch bekommen oder sowas. Also so ein bisschen dieses Gefühl von, ich muss da jetzt vielleicht auch in eine Welt rein, die gar nicht für mich sich attraktiv oder passend gerade anfühlt. So. Also daran erinnere ich mich. Ich muss sagen, dass spätere Geburtstage, also im Studium, dann so 21., 22. Geburtstag, für mich persönlich deutlich signifikanter waren, in dem Sinne, dass man so ein bisschen angekommen ist in seinem Leben als junger Erwachsene und wirklich weiß, wie will ich feiern, was fühlt sich gut an. So, dieser 18. Geburtstag war wirklich im allertypischsten Sinne eben auch so ein bisschen awkward, im Sinne von ich, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Ich bin irgendwie noch das Kind, das bei meinen Eltern zu Hause wohnt und das zum Geburtstag ins Elternhaus einlädt und andererseits aber jetzt irgendwie formal erwachsen, aber auch noch in der Schule. Und ich weiß selber noch nicht so genau, wie ich hier meine Rolle finden soll.
Stimmt. Das ist ja auch das, worüber wir jetzt schon sprachen. Ne? Genau diese beiden Rollen, die sich dann oft in dieser Feier so wiederfinden.
Mhm. Und bei dir? Du warst gar nicht zu Hause, ne, an deinem Geburtstag.
Genau, bei mir war es eine Dose Spezi im Fichtelgebirge. Ich war Betreuer auf einer, ich habe gearbeitet, genau. Ich kriegte das Angebot als Betreuer bei einer Ferienfreizeit für Jugendliche mitzuarbeiten und dachte, das wäre doch eine super Idee, da Geld zu verdienen. Und habe das dann auch total verdruckst eingeführt, dass jetzt übrigens in 10 Minuten ich 18 würde und so. Und ich habe das irgendwie einfach gedacht, das braucht es jetzt irgendwie nicht. Ja.
Keine
und deswegen
große
hatte
Party.
Ich ja dann, bitte? Nee, gar
keine
nicht.
Große
es war
Party.
Ja einfach, es waren ja einfach, also es waren ja fremde Leute. Also,
ja, ja.
So. Ja. Und deswegen, als unser Kind 18 wurde, sagte der, er will nicht feiern. Und dann haben wir auch gesagt, tu uns den Gefallen, verkack deinen 18. nicht. So, weil ich denke ja mein ganzes
Erfahrung.
Leben immer. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Mach was. So. Und da hat er uns ja eigentlich echt sehr schön beschenkt, weil wir hatten dann eine schöne Feier, dass teilweise auch die Eltern dabei sein durften. Also wir kennen manche seiner Freunde relativ lang und dazu auch die Eltern. Und dann gab es so 2 Stunden am Anfang alle zusammen, also die Eltern auf der einen Seite, die Jugend auf der anderen Seite und dann ist die Jugend losgezogen und die Eltern blieben hocken. Und das war total nett. Also es war
das
so richtig schönes Geschenk,
schön,
dass man nochmal so, dass wir da am Rande irgendwie auch dabei sein durften. Das war echt
schön. Ja, wie cool. Genau. Aber es ist schon so, was ich beobachte, auch so auch in unserem sozialen Umfeld, wir haben jetzt gerade ganz viele, sag ich mal, 18-Jährige um uns rum, die einfach natürlich die Freunde und Freundinnen unseres ältesten Kindes sind oder eben auch von Freunden von uns, die Kinder, dass man wirklich auch am 18. Geburtstag einfach oft nochmal so sieht, wie unterschiedlich diese jungen Menschen gerade in diesem Alter eben auch sind. Dass es dann eben auch schon richtige Partylöwen gibt, die dann sagen, wir mieten irgendeinen Grillplatz und wir feiern da mit 100 Leuten und das ist alles so ein Riesending. Und dann habe ich aber auch in unserem Umfeld mitbekommen, dass es dann wirklich so 18-Jährige gibt, die sagen, mein größter Traum ist einfach mit meinen zwei besten Freundinnen so einen Spieleabend bei mir im Zimmer zu machen und irgendwie Kakao zu trinken oder so. Also es gibt wirklich so von bis dieses Spektrum. Und was ich meine zu beobachten, aber das ist natürlich anekdotische Evidenz, ist, dass ich das Gefühl hatte, als ich 18 wurde, gab es in unserer Klasse so ein relativ festes Bild davon, wie man einen 18. feiern muss. Und das war relativ schwer, davon abzuweichen. Und heute habe ich das Gefühl, dass sehr viele Jugendliche so ein bisschen diese Diversität, wir sind alle verschieden, wir brauchen alle unterschiedliche Dinge, mehr zelebrieren. Also wenn ich mir angucke, die unterschiedlichsten 18. Geburtstage, zu denen mein 18-jähriges Kind in diesem Jahr eingeladen war, in der Klasse. Da war alles dabei, von einem Mamma Mia-themed Frühstück bei einem Mädchen zu Hause, wo sie sozusagen ABBA gehört Super. Haben und Porzellanmalerei gemacht haben, hin zu, Super. Weißt du, so ganz klassischen Partys mit Alkohol und offener Bar und DJ. Und also es war wirklich so ein großes Spektrum, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da so ein Druck drauf war, sag ich mal, diese Volljährigkeit so performen zu müssen. Also in meinem Jahrgang damals wäre das, glaube ich, peinlich gewesen, zu sagen, ich feiere mit einem Brunch oder sowas. Weißt du, was ich meine? So? Und da habe ich das Gefühl, ist sehr viel mehr Offenheit, einfach für diese Unterschiede, für dieses, jeder macht das nach seiner Fasson und wir sind alle verschieden so da. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, aus der Außenperspektive als Mutter, die auf keiner dieser Partys jetzt irgendwie eingeladen war, aber einfach so von außen das beobachtet hat.
Dass zumindest die Form mehr Varianz zulässt.
Ja, mehr Freiheit cool. zugelassen hat. Und gleichzeitig sehe ich auch jetzt noch einfach diesen großen Unterschied, dass es immer noch auch junge Menschen gibt, für die diese Volljährigkeit der Befreiungsschlag schlechthin ist, wo dann wirklich manchmal auch mit dem Schlag 18. Geburtstag gesagt wird, so und jetzt ziehe ich aus, jetzt gehe ich weg, jetzt habt ihr mir gar nichts zu sagen. Und gleichzeitig sehe ich eben auch sehr viele Familien, wo diese Volljährigkeit in dem Sinne total an Bedeutung verliert, weil junge Erwachsene gar keine Anstalten machen, ihr Elternhaus verlassen zu wollen, aus unterschiedlichen Gründen und auch total schon diesen Switch für sich gemacht haben, zu sagen, ich lebe mit meinen Eltern praktisch seit 4 Jahren, fast eher so wie in einer WG und wir einigen uns über alles und das kann auch noch so weitergehen, bis ich 25 bin oder so, also die da so gar keinen Druck spüren, sich abzugrenzen, loszulösen so. Und in diesem Spannungsfeld ist es einfach auch spannend, sich so zu bewegen und zu sagen, wie viel Freiheit und Autonomie braucht unser volljähriges Kind, wo müssen wir teilweise auch ein junges, erwachsenes Kind so ein bisschen schubsen in die Unabhängigkeit und gleichzeitig aber dieser sichere Hafen bleiben. Und bei unserem Kind ist es ja tatsächlich so, das hat jetzt Abitur gemacht und zieht jetzt aus in wenigen Wochen, einfach um zum Studium zu gehen und das ist gerade ein Prozess, den wir begleiten. Das ist irgendwann sicher auch nochmal Thema für eine eigene Folge, aber da merken wir so, dass das gerade total schön ist, dass abgesehen von allen formalen Zuständigkeiten, die ja mit dem 18. Geburtstag geändert haben, wir einfach im permanenten Austausch jetzt gerade darüber sind, was willst du alleine machen und wo wünschst du dir noch unsere Hilfe? Ne? Und dann war das teilweise ganz überraschend, dass es Dinge gab, wo das auch wichtig war, fürs Autonomiegefühl zu sagen, ne, das mache ich selbst. So. Und andere Dinge, wo wir ganz überrascht waren, was für eine emotionale Bedürftigkeit auf einmal auch nochmal in so einer jungen, erwachsenen Person spürbar wird, im Sinne von, könnt ihr bitte am ersten Abend in der neuen Wohnung noch mit mir zusammen essen, damit ich dann nicht so ganz alleine bin, ne? Also so, und das ist total schön und berührend für mich, zu spüren, wie diese Routinen, die wir über Jahre eingeübt haben, dieses, ne, was brauche ich und was brauchst du, wir sprechen über Bedürfnisse, es gibt kein richtig oder falsch, du kannst einfach sagen, was du brauchst und wir versuchen, darauf adäquat zu reagieren, wie uns das jetzt gerade auch durch diesen Prozess trägt und dass da so eine Gleichzeitigkeit sein darf, dass wir auch mit unserem Kind darüber sprechen, dass es total okay ist und für uns nicht verletzend, wenn es sich auf diesen neuen Lebensabschnitt freut, dass es mit gutem Gewissen bei uns sitzen darf und sagen, ich freue mich so krass auf meine eigene Wohnung oder auf mein eigenes Leben außerhalb dieses elterlichen Zuhauses und dass da gleichzeitig Raum sein darf von und ich werde euch vermissen und ich habe ein bisschen Angst vor dieser neuen Lebensphase und ich bin nervös und ich finde es aber auch total geil, so, ne? Und dass wir das als Eltern auch so halten können. Mhm. Mir wird jetzt oft gesagt in letzter Zeit, dass ich da ja auch leicht reden hätte, weil wir ja noch die ganzen kleinen Kinder haben und dass sozusagen der Abschied vom ersten Kind nicht so schwer sei wie der Abschied vom jüngsten Kind. Und das kann natürlich sein, da kann ich jetzt noch nicht so gut mitreden, aber ich glaube, vieles ist auch einfach eine Haltungssache. Weißt du, von fühle ich mich abgelehnt, wenn mein Kind sich auf einen neuen Lebensabschnitt freut oder kann ich mich da mitfreuen und gleichzeitig meine eigenen komplexen Gefühle haben, die auch ihren Raum verdienen, die aber nicht die Eltern-Kind-Beziehung in diesem vulnerablen Moment belasten müssen. So. Müssen wir dann in 20 Jahren nochmal eine Podcast-Folge zu machen?
In circa 20 Jahren. Ja, genau. Super. Hey, das ist jetzt mal. Puh, ja. Mission Statement. Hey, hallo, ihr alle draußen. Falls ihr euch noch erinnern könnt, ihr habt mal vor 20 Jahren diesen Podcast abonniert. Wir wollten uns kurz melden.
Wir wollten vom ein Update Mars, geben.
Das letzte Kind von Nora Himmler ist soeben ausgezogen. Ah, cool. Ja, manche Dinge bleiben gleich. Also, Entschuldigung, das war's. Nee, also ja, vielleicht ist das so. Ich weigere mich immer so sozusagen mit zu Verweis auf warte nur, nachher wird es noch schlimmer, ja, mir meine jetzigen Gefühle nehmen zu lassen. Und wie gesagt, wie ich schon mehrfach gesagt, ich finde es ja einen super Lebensabschnitt und ich freue mich total und ich finde es als Privileg und alles. Aber ich fand es total gut, das jetzt mal so ein bisschen aufmachen zu können und zu sagen, hey, manches davon ist halt echt ja für beide Seiten neu und ungewohnt und ja, basiert einfach nicht mehr auf diesen alten ja, auf den alten Ritualen, die man halt so hatte. Ja.
Und gleichzeitig, und das ist mir gerade wichtig, vielleicht auch nochmal Menschen mitzugeben, die noch viel jüngere Kinder haben, ist es so, 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 so toll, erwachsene Kinder zu haben, oder? Also wirklich, ich feiere das so sehr. Ich denke das so oft, wenn ich mit meinem Kind dann irgendwelche Dinge bespreche oder wir einfach zusammen mal irgendwie irgendwas unternehmen oder so. Das ist gar nicht, dass es ständig vorkommt, aber wenn, denke ich manchmal so, wie geil ist das denn? Ich muss mich um nichts mehr in dem Sinne kümmern, Fürsorge, aber ich muss nicht an Wickeltaschen und Fläschchen und Schnuller und allen möglichen Kladderadatsch denken. Ich muss keine Wutanfälle befürchten, wenn irgendwas nicht so funktioniert. Und man kann einfach richtig staunend so einen jungen Menschen kennenlernen, wo man merkt, wir haben dem ganz viel mitgegeben, aber da ist auch so viel Eigenes drin. Also, was wir nie im Leben hätten, weißt du, da reingeben können, sondern was einfach aus dieser Person kommt und was das eigene Leben so, so bereichert. Also ich liebe das Zusammensein mit meinen großen Kindern und ich finde, das ist ein unglaubliches Privileg und ein unglaubliches Geschenk, okay, Teil von, also einen 18-Jährigen zum Beispiel jetzt als Teil des eigenen Lebens und des eigenen Familiengefüges zu haben. Da kommt so viel an Ideen, an Diskussionen, an Infragestellen, ja, von Dingen rein. Man wird selber, finde ich, total im besten Sinne sozusagen jung gehalten, dass man einfach nicht in den eingefleischten Bahnen bleibt, sondern immer wieder von der folgenden Generation, weißt du, herausgefordert wird, bestimmte total Dinge irgendwie zu reflektieren. Also ich finde, ich bin ganz, ganz großer Fan vom große Kinder haben. Das wollte ich total einfach noch so sagen.
Allein die Wörter, weißt du, also ja, ich finde es einfach total cool, wenn dann immer, wenn man so hört, wie die gerade so sprechen. Das, ich finde das, ich könnte mich mal wegschmeißen, wenn dann so, ja, wenn dann einfach neue Worte dann so im Wortschatz, also weißt du so, der ist doch voll goofy, da schmeiße ich mich weg. Ich denke so, ja, ihr habt es geschafft, ihr habt ein Wort gefunden für so eine Situation. Wie cool ist das denn?
Ja, ja. Naja, und die ganze Popkultur, oder? Was man an Serien, an Musik, an Büchern, an Sachen, die irgendwie gerade cool sind, die man als Mittelalter-Mensch so gar nicht mitgekriegt hätte, wie die dann sozusagen ins eigene Leben auch so reinkommen über die Teenager. Das finde ich total toll.
Ja, immer raus aus der Bubble. Ist immer gut. Genau. Ja, super. Stay tuned für die nächsten 20 Jahre. Aber also da hast du mich echt gerade wirklich das war wirklich der Joke der Folge. Ich würde sagen, genug für heute. Wir dürfen uns unserer Sponsorin zuwenden und deswegen folgt jetzt etwas Werbung.
Ja, unsere heutige Folge wird unterstützt von Solveig von Be Mama Earth Hypnobirthing. Und sie ist Ärztin, Hypnotherapeutin, Tanzpädagogin und sie hat sich ganz intensiv damit befasst, wie Schwangere ihren eigenen Weg finden können, innerlich und äußerlich in tiefe Entspannung zu gehen. Entspannung macht Geburt leichter und um sich bei einer Geburt sozusagen geborgen und sicher zu fühlen, ist es einfach unglaublich wertvoll, Übungen und Methoden zu kennen, um sich selber in diese tiefe Entspannung zu versetzen. Und genau da setzt eben die Arbeit von Solveig an. Sie hat einen umfangreichen Hypnobirthing-Kurs, Online-Kurs entwickelt für eine Geburt in Vertrauen, wo du sozusagen lernen kannst als schwangere Person, wie du in Verbindung kommst, ne, zu deinem inneren Wissen und Kompass und zu deinem eigenen inneren Ruhepol, mit dem du dich verbinden kannst in diesem besonderen Moment, wo du dein Kind auf die Welt bringst.
Genau, und Solveig hat unterschiedliche Kurs- und Workshop-Formate. Es gibt das Konzept Ocean Birth. Jeder Kurs ist immer eine Mischung aus Einzelgesprächen und Ausbildungselementen. Und es gibt auch einen Last-Minute-Kurs ab der 36. Schwangerschaftswoche in etwa. Und was sie mir jetzt noch rasch durchgegeben hatte, war, dass es am 22. Oktober 2025 einen Schnupperkurs gibt. Also wer einfach nochmal gucken möchte, ob sich das überhaupt eignet, kann online für gerade 7 € einen Schnupperworkshop machen. Aber Genau. Wenn ihr euch für einen der beiden Kurse entscheidet, bekommt ihr beim kleineren Kurs, dem Last-Minute-Kurs, 20 € Rabatt und beim Ocean Birth Hypnobirthing-Kurs ganze 50 € Rabatt. Und der Code lautet entweder Nora Last Minute oder Nora Ocean. Die Details packe ich euch in die Shownotes. Da findet ihr auch den Link zu be-mama-earth.de.
Ja, prima. Und dann wollen wir auf jeden Fall auch zum Ende dieser Folge noch in unser Postfach schauen. Erstmal tausend Dank für die ganzen Glückwünsche, die mich erreicht haben. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Die letzte Folge hat viele von euch berührt und bewegt und das war sehr schön für mich zu sehen. Aber wir haben auch zu anderen Folgen noch schöne Rückmeldungen bekommen. Da tauchen wir es noch ein bisschen ein.
Ganz genau. Ich wollte dir eine Mail in Auszügen von Dorothea vorlesen, die schreibt: zur Gerechtigkeitsfolge, super Folge, vielen Dank. Der Bogen von den Individuengesellschaften am Anfang zu späteren Individuenproblemen versus strukturelle Probleme hat mir sehr gefallen. Was hier auch zusammenhängt, ist ja, dass auch in independenten Gesellschaften der Einzelne, zumindest in Deutschland, dafür kämpft, die Gemeinschaft nicht hängen zu lassen, beziehungsweise die Schwächeren innerhalb der Gemeinschaft. Habe diese beiden Definitionen von Gesellschaft begrifflich vorher nicht gekannt. Beim Recherchieren ist mir jetzt klar geworden, dass das Indie-Tum damit zusammenhängt. Das hat mich begeistert. Indie-Filme und Indie-Musik sind hier zu Hause ganz präsent. Dennoch ist mir das Soziale und die Gemeinschaft sehr, sehr wichtig. Ich verstehe jetzt die USA ein bisschen besser und China und mich vermutlich auch. Dankeschön.
Da hat unsere Folge wohl zu einem gewissen Deep Dive eingeladen, dann nochmal zu recherchieren, was genau hinter diesen Konzepten steckt. Voll schön. Voll. Genau. Ich wollte dir noch erzählen, dass uns Linda geschrieben hat. Sie hat 4 Kinder, auch mit relativ großen Altersabständen, also zwischen Teenageralter und noch ganz kleinen Kindern. Und sie ist im Moment ein bisschen unglücklich in ihrem Alltag, weil sie es einfach sehr schwer findet, die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Und sie hat oft die Vorstellung, gerade am Wochenende oder im Urlaub, dass es so schön wäre, ein Programm zu finden, das allen Spaß macht, bei dem alle auch gemeinsam als Familie was machen. Aber sie nimmt in der letzten Zeit eine stärkere Vereinzelung wahr. Die Teenager ziehen sich viel zurück, haben keinen Bock auf Ausflüge mitzukommen, machen eher was mit ihren Freunden. Oder die jüngeren Kinder haben dann auch auf manche Sachen keine Lust, die Älteren interessieren. Und sie hat das Gefühl, brauche ich irgendwie jetzt einen Geheimtipp, damit alle zusammen mehr machen können? Oder muss ich dieses Bild loslassen, dass in Familien mit größeren Altersabständen man so viel Gemeinschaftszeit verbringen kann? Und da sagte sie, da wir beide ja auch Kinder haben mit etwas größeren Altersabständen, ob wir dazu eine Idee hätten.
Das ist echt nicht so leicht, weil ich glaube, dass nicht nur die Eltern da so eine gewisse Enttäuschung aushalten müssen, sondern auch die Kinder. Also Ich komme gleich zu den Eltern zurück. Also bei uns gibt es zum Beispiel auch so, dass ein Kind sagt, ach Mensch, wieso kommt denn der Herr nie mit? So, also warum bin ich hier denn jetzt nur noch mit euch stuck? Ja. So, ja. Ja. Ich glaube, so ein bisschen passt es schon auch zu der Folge, die wir vorhin aufgenommen haben, dass man irgendwann sich nur noch was wünschen kann oder Angebote machen kann. Mhm. Also manchmal hilft noch so eine leichte emotionale Erpressung wie, es ist Sonntag und ich möchte mit euch in den Botanischen Garten gehen, so wie früher. Aber die Nummer kann man natürlich auch nicht dauernd ziehen. Und ansonsten immer wieder Angebote machen, die ja sozusagen niedrigschwellig sind. Dass man sagt, vielleicht, wenn das nicht mehr geht, aber vielleicht, wenn nicht ein ganzer Filmabend geht, vielleicht können wir uns 10 Minuten irgendeinen lustigen Clip zusammen angucken. Mhm. Guckt mal, habt ihr da gerade Lust? Aber es ist schon immer wieder mit Frustration verbunden. Letztlich haben dann meine Frau und ich irgendwann versucht, auch eine Form zu finden, dann machen halt wir zwei was. Mhm. So.
Ja. Ja, also für uns war das auch eine wichtige Erfahrung zu merken, diese Phase, wo man gerade bei Teenagern so ein bisschen verordnen kann und sagen, du kommst mit, ja, die endet einfach auch so. Also spätestens mit 12, 13 war das bei uns nicht mehr machbar und auch nicht mehr sinnvoll, weil dann so einen muffigen Teenager irgendwo hin mitzuschleppen, vergiftet die Laune für alle anderen und macht auch überhaupt nichts Positives fürs Familienklima. Und insofern war bei uns tatsächlich auch dieses Thema loslassen und dann darauf vertrauen, dass dann auch auf Basis einer Freiwilligkeit ein gewisses Zurückkommen, zumindest punktuell, passiert, der Weg, den wir gegangen sind und mit dem wir auch gut gefahren sind. Und ich will das gar nicht schön färben. Also bei uns gab es wirklich Jahre, wo ein Teenager oder eine Teenagerin zu keinem einzigen Familienausflug mitkam. Einfach gar nicht. Also kategorisch, ich mach das nicht mehr mit. Und dann fand ich das auch schade und gleichzeitig haben wir das akzeptiert als ein Teil des Lustlösungsprozesses. Und dann war es total schön zu sehen, wie dann sozusagen, als diese Phase so ein bisschen abklang, dann auf einmal wieder so ein, ich könnte ja vielleicht doch mitkommen oder ich könnte nachkommen oder ich könnte vorher gehen. Ich komm, ne, also ich nehme das Rad mit und fahre dann schon mal nach Hause, wenn es mir langweilig wird, solche Sachen, sich dann entwickelt haben. Aber ich glaube tatsächlich, das, was Linda ansprach, dass wir manchmal auch so ein Idyll im Kopf haben, so ein Bild von so ist Familie, ne? Dass wir das, gerade wenn wir unterschiedlich alte Kinder haben, manchmal anpassen müssen. Also dieser Modus von jeden Samstag machen wir vier was Schönes zusammen. So, das lässt sich relativ leicht realisieren, wenn ich Kinder habe im Altersabstand von 1,5 Jahren, die zufällig auch noch von den Persönlichkeiten gut matchen und ähnliche Interessen haben. So. Aber wenn ich sehr, sehr verschiedene Kinder habe, ob qua Geschlecht, Interesse, Alter, was auch immer, ist einfach eine Realität des Familienlebens, dass wir auch Dinge getrennt unternehmen. Und ich glaube, dass wir manchmal auch diese Angst ablegen müssen, dass wir dann auch die emotionale Verbindung verlieren. Sondern emotionale Verbindung lebt von so viel mehr als Ausflügen und Events. Und manchmal sind es wirklich die kleinen Dinge. Ne? Wir nehmen eine gemeinsame Mahlzeit am Wochenende ein. Oder wir, wie du sagst, gucken 10 Minuten einen Clip, lesen eine Geschichte, unterhalten uns eine Viertelstunde über Kaffee und Kuchen und danach geht jeder wieder zu seiner Wege, die das Familiengefüge sozusagen zusammenhalten. Und nach meiner persönlichen Erfahrung ist wirklich Freiwilligkeit, gerade bei Teenagern, der Schlüssel. Wenn sie das Gefühl haben, sie haben eine Wahl, wenn sie das Gefühl haben, wir zeigen ihnen, dass sie uns wichtig sind, aber sie dürfen entscheiden, ist es dann manchmal überraschend, gerade bei den älteren Teenagern, wozu sie auch wieder bereit sind, auch manchmal den jüngeren Geschwistern zuliebe. Und je mehr Druck wir da drauf geben und je mehr wir sozusagen die großen Kanonen rausholen im Sinne von, aber wir sind doch eine Familie und bedeuten wir dir etwa gar nichts mehr, so, desto massiver wird der Rückzug.
Genau, weil man kriegt vielleicht noch einen Ausflug, aber dann kriegt man danach erstmal definitiv keinen mehr, ne? Also dieses, weißt du, Familienklima finde ich das super Stichwort. Also
ganz, ganz viel
es, ist. Es hilft nichts. Also immer wieder war es so, bei uns gab es auch Phasen, ja, dann kommt halt das eine Kind über echt lange Phasen nicht mehr zu den Großeltern, als bevor ich da sitze als heilige Familie und dann sozusagen alle nur mit den Zähnen knirschen. Es bringt nichts. Wir hatten immer wieder so Phasen, wo irgendwelche Dinge funktioniert haben. Eine Zeit lang war Schwimmbad gut, weil im Wasser sind ja alle auf Augenhöhe. Da ist es total so, egal, wie lang der Körper unter Wasser ist. Und dann ein halbes Jahr später will dann keiner mehr ins Schwimmbad. Und dann stehst du wieder ohne Alternative da. Und dann muss man einfach wieder Ausschau halten, was gäbe es denn. Aber ja, ist oft so. Ja. Wenn du einen Tipp hast, wie man es macht, schreib an podcast@nora-imlau.de.
Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören.
Und wir sind für heute am Ende. Wir hören uns nächste Woche und genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.